SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
11. November 2009. Das Ende des Versandhauses Quelle.
Willkommen zu einem neuen Live-Shopping. Wenn euch irgendwas.
Das ist Lena, Anfang 20 vielleicht, schreitet sie eine weiße Treppe herunter. Blue Jeans und leuchtend roter Pulli, die Haare zu einem Kissenzopf nach oben gesteckt.
In dem heutigen Live-Shopping dreht sich alles um unsere neue Kaschmir-Kampagne.
Das ist ein großes Thema geworden während der Pandemie.
Ralf Deckers, Mitarbeiter am Institut für Handelsforschung in Köln.
Da hat man ja den stationären Kanal phasenweise geschlossen gehabt. Und hat man nach neuen Wegen zum Kunden gesucht?
Zum Beispiel Live-Shopping, eine Variante des bekannten Fernseh-Home-Shoppings. Nur, dass diesmal Markenhersteller oder Handelsketten wie Galeria sich selbst über ihre Webseiten oder Apps an die Kunden wenden.
Und zwar zeigen wir euch heute ganz viele coole Produkte, wie ich eben schon gesagt hatte. Und alle Produkte findet ihr unten angepinnt und könnt dann direkt unsere Produkte in unserem Online-Shop kaufen.
Ab und zu schweben rechts ein paar Kommentarherzen durchs Hochkantbild. Die schlechte Tonqualität, die amateurhafte Anmutung ist gewollt. Keine Hochglanzshow mit Profimoderatorin, sondern eine authentische Warenpräsentation mit persönlichem Touch.
Ich freue mich auch immer zu Hause, mich auf die Couch zu legen oder im Bett ein bisschen zu chillen, ein bisschen Netflix zu gucken oder weiteres.
Online-Shoppen vom Sofa aus, Lieferung bis an die Haustür, das ist uns längst zur Gewohnheit geworden. Doch die Idee ist nicht neu. Vor rund 100 Jahren hat ein Mann sich dieses Prinzip, die Bequemlichkeit der Konsumenten, schon einmal sehr erfolgreich zunutze gemacht. Jahrzehnte vor Amazon, Zalando, Temu und Co. Sein Name, Gustav Schickedanz.
Damals mussten immer wieder Lücken ausgenutzt werden, die vorhanden sind. Und es gibt kein Zeitalter, ob das sich um den Einzelhandel dreht oder um eine andere Angelegenheit der Produktion, wo auch immer. Es gibt immer wieder eine Chance, wo eine Lücke vorhanden ist.
Die Lücke, die Gustav Schickedanz später zu einer der Ikonen der bundesdeutschen Wirtschaftswunderjahre werden lassen sollte, war der Warenvertrieb. Er entdeckte, dass die Menschen im ländlichen Umfeld seiner fränkischen Heimat nur selten und ungern zum Einkauf nach Fürth fuhren, also kam Schickedanz zu ihnen. Geboren 1895 in Fürth, machte er sich Anfang der 1920er Jahre zunächst mit einem Geschäft selbstständig, die Gustav Schickedanz Kurzwaren en gros. Der Laden läuft nicht schlecht, aber das reicht dem ehrgeizigen Kaufmann nicht. Er fährt persönlich raus, präsentiert den Kunden in ihrem Zuhause seine Waren, auf Listen und vereinzelt auch in Form von Mustern. Direktverkauf nennt er das Prinzip direkt an der Quelle. So entsteht der Name. Schickedanz hat schnell Erfolg, seine Preise sind attraktiv, seine Kosten hält er niedrig. Von den Eltern hat er Sparsamkeit gelernt. In einem Zeitungsinterview erinnert er sich, dass seine Mutter ihn zum Markt schickte, um gezielt die leicht beschädigten Eier zu kaufen, weil die billiger waren. Diese Eigenschaft gab er an seine Tochter Madeleine, später eine Milliardärin, weiter, auch wenn er sie als Frau nie als Nachfolgerin im Sinn hatte.
Mein Vater hat immer gesagt, ich habe dich erzogen, dass du Sprachen lernst, dass du gut auftreten kannst, dass du irgendwo eine gute Mutter wirst letztendlich.
Gustav Schickedanz Weltsicht wirkt aus heutiger Sicht seltsam. Sie war geprägt durch eine Sozialisation im Kaiserreich. Das erklärt vielleicht, warum selbst ein Schicksalsschlag seinen wirtschaftlichen Aufstieg nicht stoppen kann, der andere Menschen aus der Bahn geworfen hätte. 1929, kurz vor Ausbruch der großen Weltwirtschaftskrise, sterben bei einem tragischen Autounfall sein Vater, seine Ehefrau und sein fünfjähriger Sohn. 1932 hat der Quelle-Versand bereits 100 Mitarbeiter und in seiner Kundenkartei mehr als eine Viertelmillion Adressen. Im selben Jahr macht Gustav Schickedanz etwas, das ihn noch Jahrzehnte später beschäftigen wird und auch einen Schatten auf seine strahlende Biografie wirft.
Der Entschluss, in die Partei einzutreten, das war keine politische Entscheidung. Es war eine pragmatische, wenn Sie so wollen, eine unternehmerische Entscheidung im engeren Sinne des Wortes.
Gregor Schölgen, früher Geschichtsprofessor an der Universität Erlangen, hat sich umfassend mit dem Leben von Gustav Schickedanz beschäftigt. Er nennt sein 2010 erschienenes Buch »Biografie eines Revolutionärs«. Schickedanz Verhältnis zu den Nationalsozialisten erklärt er so.
Er konnte mit diesen Leuten, die er übrigens für Schmarotzer hielt, einfach nichts anfangen. Aber natürlich waren es, wie Ludwig Erhard das später einmal berichtet hat, in einem gewissen Maße auch politische Dummheit, Schwäche, vielleicht sogar Feigheit, die diesen Gustav Schickedanz bewogen haben, in die Partei einzutreten und damit natürlich auch mit diesen Nationalsozialisten seine Kompromisse zu machen.
Und ihn damit eben auch den Rücken zu stärken. Der Unternehmer war Anfang der 30er Jahre ja nicht irgendwer in Fürth, sagt Schölgen. Ab 1935 sitzt er für die NSDAP im Stadtrat. Und er profitiert von der Enteignung jüdischer Betriebe in seiner fränkischen Heimat. Das bleibt nicht ohne Folgen. Von den Alliierten wird Gustav Schickedanz nach Kriegsende als Mitläufer eingestuft, zahlt 2000 Mark Geldbuße und erhält erst 1949 die Vollmacht über seine Unternehmen zurück. In einem WDR-Interview sagte er Jahrzehnte später über diese Zeit:
Immer habe ich darum gebetet, möchte ich sagen, mir wieder eine Chance zu geben. Die Chance, die ich wiederbekommen habe, als ich nach dieser schlechten Zeit, die ich damals mitgemacht habe, begonnen habe, die ist wiederum geglückt, und zwar in einem Ausmaß, dass ich sagen möchte, der Herrgott hat mir viel zu viel Chancen wieder auf diesen Sektor gegeben oder bereitet.
Wenn Gustav Schickedanz von Chancen spricht, also vom Glück im Leben, dann meint er damit vor allem seine zweite Ehefrau. Die 16 Jahre jüngere Grete übernimmt den Neustart im Quellegeschäft nach dem Zweiten Weltkrieg, solange ihr Mann noch durch die Auflagen der Siegermächte eingeschränkt ist. Die Rollenverteilung zwischen den Eheleuten beschrieb Wilhelm Ammon, ein langjähriges Quelle-Vorstandsmitglied, einmal so.
Frau Schickedanz hat sich schwerpunktmäßig um den Einkauf gekümmert. Und die in erster Linie wieder im textilen Bereich. Und Gustav Schickedanz war eben der Finanzer, der den Gesamtüberblick hatte, der die Richtlinien festgelegt hat.
Hier sind die neuesten Modelle, direkt vom Großversandhaus Quelle. Sie sehen auf den ersten Blick, die Kleider haben alle schick.
Quelle trifft den Nerv der Deutschen in den 50er und 60er Jahren. Der Quelle-Katalog, mehrere hundert Seiten dick, liegt in praktisch jedem Haushalt auf dem Wohnzimmertisch. Keine Haute Couture, sondern solide, bezahlbare Artikel für die Normalfamilie. Und das Sortiment wird immer breiter, so Biograf Gregor Schölgen.
Quelle hat den Look, das Image der frühen, der mittleren Bundesrepublik deswegen geprägt, weil Quelle praktisch alles im Programm hatte. Von der Kleidung über die Fahrräder, bis hin zu Fertighäusern, ja sogar zu lebenden Tieren. 6 Hunderassen konnte man zum Schluss bei der Quelle mehr oder weniger exklusiv beziehen.
Der Konzern wächst kontinuierlich. 1966 hat Quelle weltweit 20.000 Beschäftigte. Aber auch der Wettbewerb wird schärfer. Im Versandgeschäft sind es vor allem der Frankfurter Unternehmer und Dressursportler Josef Neckermann und der Otto-Versand aus Hamburg, die Quelle Marktanteile wegnehmen. Grete Schickedanz.
Bei dieser Größe, wenn man immer Marktführer war, kann natürlich einmal so ein Einbruch kommen. Die ganzen Angebote auf dem Markt sind derart aggressiv gewesen.
Doch selbst in schlechten Zeiten halten Grete und Gustav an ihrer Familie fest. So bezeichnen sie ihr Unternehmen, aber so empfinden es auch viele Mitarbeiter. Das bestätigt eine Frau, die in jungen Jahren Betriebsrätin bei Quelle war. Die spätere Familienministerin und Bundestagsvizepräsidentin Renate Schmidt.
Im Zusammenhang mit der Ölkrise gab es mal betriebliche Entlassungen. Und das war den Schickedanzen, dass sie das machen mussten. Das war denen so fürchterlich, dass wir das am Schluss hingekriegt haben, dass es nicht dazu gekommen ist.
Die Ölkrise in den 1970er Jahren ist der erste wirkliche Rückschlag für Quelle und die Schickedanz. Das Verbraucherverhalten ändert sich. Die Menschen werden preisbewusster. Gleichzeitig gelangen durch den Wegfall von Zollgrenzen und offene Handelswege mehr Waren aus aller Welt nach Deutschland. Ein weiterer Schlag, von dem sich Quelle nicht mehr erholen wird, kommt in den 90er Jahren. Das Internet und damit das Online-Shopping. Auch wenn die Menschen anfangs skeptisch sind, sagt Handelsforscher Ralf Deckers aus Köln.
Die Leute haben sich daran gewöhnt, viele Dinge online zu kaufen, und wir gehen auch davon aus, dass das bleiben wird. Und das hat natürlich stationär Folgen.
Damit sind die Auswirkungen auf die Kaufhäuser, Fachgeschäfte und Boutiquen in den Innenstädten gemeint. Sind ihre Tage gezählt? Nein, sagt der Experte, denn
Nach wie vor ist es so, dass Leute einen Anreiz haben, in den Handel zu gehen. Der Handel kann auch punkten mit Atmosphäre, mit gutem Sortiment, mit Beratung. Und die Leute mögen das auch nach wie vor. Was halt nicht mehr geht, ist 0815. Damit kommt man halt eben nicht mehr durch.
1977 stirbt Gustav Schickedanz. Quelle ist zu dieser Zeit längst kein reiner Versandhandel mehr. Ein Mix aus Kaufhäusern und dem traditionellen Paketversand soll die Zukunft sichern. Und natürlich bietet Quelle seine Waren später auch online an. Aber um als Unternehmen zu überleben, braucht es mehr. Als 1994 auch Grete Schickedanz stirbt, verliert Quelle seinen klaren Kurs und gerät angesichts der immer stärkeren nationalen und internationalen Konkurrenz im Einzelhandel in die Verlustzone. Weil Tochter Madeleine nicht die Nachfolge ihrer Eltern antritt, haben jetzt wechselnde Manager das Sagen. Das sei schlecht gewesen für Quelle, meint Ex-Betriebsrätin Renate Schmidt rückblickend.
Also das war unerträglich und jeder Vorstandsvorsitzende bringt ja seine eigenen Vorstellungen mit und es geht immer rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln und das hält das beste Unternehmen nicht aus, wenn das in dieser Art und Weise stattfindet.
1999 fusionieren Quelle und der ebenfalls kriselnde Warenhauskonzern Karstadt, um sich gegenseitig zu stärken, wie es heißt. Erbin Madeleine Schickedanz glaubt den Versprechungen von Karstadt-Chef Thomas Mittelhoff und steckt einen Großteil des Quelle-Vermögens in die jetzt sogenannte Arcandor-Gruppe. Das hilft Karstadt eine Zeit lang, doch die Talfahrt für Quelle geht weiter. 2009 erklärt Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg die endgültige Pleite.
Es gibt ein Kaufhaus, das hier ganz in der Nähe ist. Dieses Kaufhaus und diese 109 Quelle Technik Center sind nicht rentabel. Sie binden Kapital und sie sollen nach unseren Vorstellungen ganz einfach geschlossen werden.
11. November 2009. Für die letzte Gläubigerversammlung wird die Essener Grugerhalle bis in den letzten Winkel bestuhlt. Doch die Halle bleibt gähnend leer. Die meisten der 10.000 Quelle-Gläubiger wollen nicht dabei sein, wenn das Lebenswerk von Gustav Schickedanz zu Grabe getragen wird. Quelle ist tot, aber Schickedanz' eigentliches Vermächtnis bleibt, das Geschäft mit der Bequemlichkeit. Seiner Familie hat dieses Geschäft Milliarden eingebracht. Heute verdienen damit vor allem die umstrittenen Billigplattformen Shein und Temu, die mit Millionen von Klein- und Kleinstsendungen den weltweiten Versandhandel fluten.
Es wird ein immenser Werbedruck entfaltet, um auf diese Plattform aufmerksam zu machen. Das ist der eine Unterschied. Ganz viele Menschen gehen natürlich auch dorthin, weil es dort sehr günstige Ware gibt. Und man hat den Slogan bei Temu, Shopping like a Billionaire. Das soll heißen, ich kann mir eigentlich alles leisten, weil die Preise einfach auch günstig sind.
Der Vorwurf gegen die Asia-Plattformen lautet, sie verkauften minderwertige Waren, die unter zweifelhaften Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Und sie verschickten sie um den halben Globus ganz bewusst in kleinen Einzelsendungen, damit der Warenwert die Zollpflicht unterläuft. Gegen diese Methode läuft der Deutsche Handelsverband Sturm und fordert von der Politik Verbote oder zumindest Schutzmaßnahmen. Auch Handelsexperte Ralf Deckers aus Köln sieht die Plattformen kritisch. Eines aber müsse man anerkennen, sagt er. Sie reagierten so schnell auf die Kundenbedürfnisse, dass sie die vertrauten Grundregeln von Angebot und Nachfrage ein Stück weit auf den Kopf stellten.
Dann wird abgewartet, wie hoch die Nachfrage ist, also wie häufig auf bestimmte Produkte draufgeklickt wird. Und wenn das als ausreichend befunden wird, dann wird diese Ware produziert. Das heißt, man geht da ein bisschen den umgekehrten Weg. Also man versucht beim Nutzerverhalten, bei der Nachfrage zu starten und dann erst zu produzieren.
Eine Verkaufsstrategie, die Quelle-Gründer Gustav Schickedanz bestimmt gefallen hätte. Denn wie sagte er einst?
Es gibt immer wieder eine Chance, wo eine Lücke vorhanden ist. Wenn man die richtig erkennt, richtig auszunutzen versteht, dann wird diese Sache unbedingt gelingen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den 11. November 2009, als das Versandhaus Quelle aufgelöst wurde. Zeitzeichen morgen über den Bonner Kanzlerbungalow.